Wir hatten gerade vorhin einen sehr bemerkenswerten Vers gelesen im Buch der Sprüche in Kapitel 6. 6 Dinge sind das, die dem Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Und dann heißt es dort zum Ende, wer freien Lauf lässt, dem Zank zwischen Brüdern, oder wer Zank veranlasst, Streit. Ich glaube, jeder von uns kennt so etwas. Jeder von uns kennt Konflikte, weiß, was es heißt, sich vielleicht über jemand anders zu ärgern oder mit jemandem tatsächlich Streit zu haben. Jeder kennt solche Situationen aus dem eigenen Leben, und manche ärgern sich sogar über sich selbst, sind mit sich selbst im Konflikt und nicht im Reinen. Das fängt oft ganz klein an. Wer möchte, kann bei Gelegenheit mal hochgehen in das Zimmer. Das sind vielleicht Kinder, die sich gerade um einen Lego-Baustein streiten. Fängt klein an und man zieht an der einen Seite, an der anderen Seite, und dann irgendwann gibt's jetzt eins auf den Kopf und dann wird geweint und geschrien. Das setzt sich fort. Auch bei Großen, bei Erwachsenen in unserem eigenen Leben. Da gibt es Konflikte an der Arbeit, Streit in den Familien. Wie viele Ehen zerbrechen in Streit und Hass? Wie viele Kinder bereiten ihren Eltern große Not? Dann macht dieser Streit, diese Konflikte, die machen auch nicht vor frommen Familien halt. Die machen nicht halt vor den Familien, in denen Gottes Wort geliebt, gelebt und gelesen wird, sondern auch dort finden wir das. Denk nur mal an Davids Familie. Wie zerrüttet waren da die Kinder miteinander bis zum Brudermord in Rache für das Unheil, das dort geschehen ist. Oder denk an Isaaks Familie. Auch dort Unfriede unter den Kindern. Und das Ganze steigert sich weiter in größere Dimensionen, bis hin zum Krieg. Ganze Völker sind erbittert und hassen sich und bekriegen sich. Da können wir täglich in den Nachrichten genug davon sehen, wo Menschen in Wut entbrannten Hass auf andere losgehen und im Konflikt miteinander sind. Der Prophet Jesaja bringt diese Not, die diese Welt durchzieht wie ein roter Faden, vom Kinderzimmer im Kleinen bis hin zu großen Kriegen, ja zu Weltkriegen. Dieser rote Faden, den bringt Nehemia einmal auf den, Jesaja einmal auf den Punkt. In Kapitel 57 sagt er, die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Kein Friede den Gottlosen. Ist das nicht ein erschütterndes Urteil über diese gefallene Welt? Über die Menschen in dieser gefallenen Welt, die einst im Bilde Gottes erschaffen worden waren? Immer wieder brodelt es auf, immer wieder kommt es hervor. Dinge, die vielleicht oft längst als bereinigt galten, man dachte, das sei ja doch erledigt. Aufgewühlt, wie das tobende Meer, und es kommt dieser ganze Dreck, dieser ganze Schlamm vom Meeresboden wieder hoch. Aus der Tiefe des Herzens quillt es immer wieder hervor, Dinge, die dort lange irgendwo gelegen haben und keiner hat mehr dran gedacht. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Diese Welt kennt keinen wahren Frieden, und unsere gefallene, sündige Natur kennt diesen Frieden auch nicht in seinem ganzen Ausmaß. Denn auch als Kinder Gottes erleben wir in unserer sündigen Natur immer wieder, wie diese Dinge hervorbrechen. Jeder von uns ist schon mal in Streit geraten. Jeder von uns hat schon Konflikte erlebt. Vielleicht erlebst du es auch gerade mit irgendjemandem. Dann hat man vielleicht die Dinge durchgesprochen. Man hat sich sogar vielleicht Vergebung zugesprochen. Und dann kann es passieren, dass man im tiefsten Innern des Herzens dem anderen doch nicht vergeben hat. Und es dauert vielleicht ein paar Tage oder Wochen oder Monate, oder und man hat wieder eine kleine Reiberei, und auf einmal kommt wieder irgendetwas hoch, wo man gedacht hat, ja, das hatten wir doch schon. Das ist doch schon längst bereinigt. Es gab dort eine oberflächliche Vergebung, aber es gab keinen wahren Frieden. Dort, wo Gott einen Menschen errettet, dort, wo Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben hat, dort ist nun wahrer Friede möglich. Und diesen nicht enden wollenden Unfrieden in dieser Welt stellt unser Herr Jesus Christus in der 7. Seligpreisung, die wir heute miteinander betrachten wollen, den neuen Menschen gegenüber. der so anders ist. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir es im Vers 9, in der siebten Seligpreisung, Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich möchte das in vier Punkten entfalten. Ein erstes, die Grundlage des Friedens ist Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Grundlage des Friedens ist Gerechtigkeit und Wahrheit. Glückselig die Friedensstifter. Was meint Jesus, wenn er hier davon spricht, dass Friede sein soll? Was ist Friede? Was ist wahrer Friede? Und was ist ein Friedensstifter? Wie haben wir uns das vorzustellen? Wir müssen das begreifen und verstehen, dass wahrer Friede, der Friede, von dem Jesus hier spricht, mehr ist als kein Krieg, kein Streit, kein Konflikt. Mehr als nur einfach ein Waffenstillstand. Der Friede, von dem unser Herr hier redet, der bedeutet, dass Gerechtigkeit und Wahrheit herrschen. Menschen können aufhören, sich zu bekriegen. Menschen können aufhören zu streiten, ohne dass Gerechtigkeit geschaffen wurde. Und sie haben doch in Wahrheit keinen Frieden. Wir können aufhören, miteinander zu streiten, ohne dass im Grunde einer von uns seine Meinung geändert hätte. Aber all das ist kein wahrer Friede. Nur die Gerechtigkeit Gottes kann einen Frieden schaffen, in dem die einstigen Konfliktparteien tatsächlich friedlich zusammenleben. Die Gerechtigkeit beendet nicht nur Auseinandersetzungen, sie bringt auch die Liebe mit sich, die die Wunden heilt. Gottes Friede beinhaltet eben mehr als nur das Ende eines Konflikts. Nicht nur ein Waffenstillstand, der den offenen Konflikt, der vielleicht mal da war, einfach in einen kalten Krieg verwandelt. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass die gottlose Welt ihre Konflikte auf diese Weise zu lösen versucht, einfach hier diesen Waffenstillstand herzustellen, einfach aufzuhören, miteinander in Streit zu sein. Sie haben keine anderen Mittel. Sie haben keine Mittel, mit der Sünde richtig umzugehen. Wie sollten sie auch anders? Mehr geht nicht in einer gefallenen Welt unter Sündern, die keine Vergebung finden. Mehr ist dort nicht möglich. Aber der Konflikt an sich ist damit nicht wirklich gelöst. Der Krieg im Herzen, der dort immer noch vorhanden ist, der besteht weiter. Der schäumt vielleicht wie so ein Vulkan, brodelt im Innern weiter, auch wenn er nicht zum Ausbruch kommt. Gerade diese Tage denken wir auch dran, dass wir vor 25 Jahren auch im Grunde so ein Stück weit den Kalten Krieg beendet haben, der zwischen Ost und West da gewesen war. Da hat man keine wirkliche Auseinandersetzung gehabt, aber es war immer Feindschaft. Es war immer ein Beäugen, es war immer Unfriede. Mehr ist aber unter Menschen ohne Gott nicht möglich. Mehr ist ohne den Gott des Friedens nicht möglich. Aber wahrer Friede, der Friede, von dem Jesus hier spricht, er bringt Gottes Gerechtigkeit mit sich und begnügt sich nicht mit einem Waffenstillstand. Ein Friedensstifter ist um eben solchen wahren Frieden bemüht. Und er setzt alles daran, dass Gottes Recht zur Geltung kommt. Und da unterscheidet sich nun der Friedensstifter, den unser Herr hier anspricht, von all dem, was die Welt an sogenannten Frieden zu bieten hat. Und Jesus sagt einmal etwas später im Matthäusevangelium, in Kapitel 10, Vers 34, etwas sehr Bemerkenswertes, wenn wir das in dieses Licht rücken. Matthäus 10, Vers 34, dort sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ist das jetzt ein völliger Widerspruch zu dem, was er hier sagt in dieser Seligpreisung? Glückselig die Friedensstifter. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Oder wie soll das zusammenpassen? Gerade doch bei Jesus müssen wir doch annehmen, dass er der wahre Friedensstifter ist. Wie kann er jetzt sagen, ich bin nicht gekommen, an Frieden zu stiften, sondern das Schwert? Aber genau an dieser Stelle kommt diese Wahrheit zur Entfaltung, dass wahrer Friede eben mehr ist als nur ein oberflächlicher Waffenstillstand. Ein wahrer Friedensstifter kämpft für die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn ein Friedensstifter die Wahrheit in eine Welt hineinträgt, die eben gerne belogen werden will, dann wird das Streit verursachen. Und das sehen wir bei Jesus par excellence. Es gab nun keinen Grund, an Jesus Anstoß zu nehmen. Aber die Menschen haben sich so an ihn gestoßen, dass sie ihn am Ende ans Kreuz genagelt haben. Wenn ein Friedensstifter Gottes Maßstab einfordert, dann wird auch er unweigerlich mit in diesen Konflikt geraten, mit denen, die die Sünde lieben. Wahrer Friede kann nicht mit Sünde vermengt werden. Das passt nicht zusammen. Gottes Weg, Frieden zu stiften, beinhaltet dann zunächst einmal eine klare Reinigung von Sünde. Jakobus sagt es mal, die Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedvoll. Erstmal rein. Erstmal die Sünde bereinigen. Und dann wird es Frieden geben. Ein Friede, der die Reinigung von der Sünde außer Acht lässt, ist kein Friede. Und der Friedensstifter, von dem Jesus in der siebten Seligpreisung spricht, der deckt eben zuerst die Sünde auf und bringt sie ans Licht, damit der Betroffene auch Buße tun kann. Wie können wir uns das vorstellen? Wir sehen das bei Jesus selbst, wie er das tut. Denkt zum Beispiel an diese Begebenheit, wie Jesus einmal in Samaria an diesem Jakobsbrunnen sitzt und dort mit dieser Frau zu tun hat und sich mit ihr unterhält. Und er sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und legt den Finger auf die offene Wunde dieser Frau. Er zeigt ihr, du hast gesündigt. Du bist eine Ehebrecherin. Er sagt es auf eine sehr liebevolle Weise. Aber er sagt ihr, da ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Und bevor diese Frau Frieden für ihre Seele findet und bevor er ihr diesen Frieden anbietet, er als die Quelle des Lebens, überführt er sie von ihrer Sünde, damit sie Buße tut von ihrer Sünde. Und sie tut das. Und sie findet Frieden mit ihrem Herrn. Sie findet wahren Frieden, wahre Vergebung von Christus und wahren Frieden für ihre Seele. Aber Jesus tut das auch an anderer Stelle. Denkt zum Beispiel an den reichen Jüngling. Zunächst scheint im Leben dieses jungen Mannes alles in Ordnung zu sein, der perfekte Schwiegersohn. Ja, alles Paletti, ich habe alles getan, was Gott will. Dann führt ihn Jesus an den Punkt, an dem seine Sünde offenbar wird. Wir sehen, dieser Mann ist schließlich nicht bereit, Buße zu tun und sein Leben allein an Jesus zu binden. Markus 10 heißt es dann, Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging hin, entsetzt über das Wort, traurig weg und hat, denn er hatte viele Güter. Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt. Du hast Sünde in deinem Leben. Und die musst du erst bereinigen. Dein Herz hängt an diesem irdischen Besitz. Bring das in Ordnung und du wirst Frieden finden für deine Seele. Jesus lässt es nicht einfach vorübergehen. Und dort, wo Jesus Frieden stiftet, geht er nicht einfach so über diese Sünde hinweg. Er stellt sie bloß. Er bringt sie ans Licht, damit die Betroffenen Buße tun können. Er bringt, wie er das in Matthäus 10 sagt, das Schwert, um wahren Frieden zu schaffen. Und das ist nicht selten damit verbunden, dass dieser oberflächliche Friede zerstört wird, dass diese grundlose Harmonie ein Ende hat und wahre Not, die wahre Not des Herzens ans Licht tritt. Denk noch einmal an diesen reichen Jüngling. Das schien so perfekt. Aber Jesus zerbricht diese Fassade und zeigt, guck, da ist was im Argen in deinem Herzen. Der eine nimmt dieses liebevolle Bemühen des Friedensstifters so an, wie die Frau am Jakobsbrunnen. Und der andere wendet sich ab und hat kein Interesse daran, dass seine Herzensnot behandelt wird, wie der reiche Jüngling. Nicht selten wird ein Friedensstifter dabei die oberflächliche Harmonie zerstören, um wahren Frieden, wenn es nicht anders geht, aufrichtige Entzweiung zu stiften. Ein Friedensstifter setzt sich dafür ein, dass die Wahrheit sichtbar und Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und ein solcher Friedensstifter ist sehr traurig, wenn es ihm nicht gelingt, den anderen von seiner Sünde zu überführen und ihn zur Buße zu leiten und wahren Frieden aufzurichten. Aber es gelingt eben nicht immer. Wir sehen das bei Jesus in dem Gespräch mit dem reichen Jüngling. Es gelingt nicht immer. Aber es hält den Friedensstifter nicht davon ab, an der Wahrheit festzuhalten und sie ans Licht zu bringen. Der wahre Friedensstifter opfert Gottes Wahrheit nicht auf dem Altar der Harmonie. Und über ihn wird Gott nicht das Urteil sprechen, wie es bei Jeremia Kapitel 8, Vers 11 heißt, den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Die schmerzhafte Reinigung von Sünde führt dann aber auch zur Heiligkeit. Heiligkeit, ohne die kein Frieden denkbar ist. Der wahre Friede, von dem Jesus hier spricht, darf nicht von der Reinigung von der Sünde getrennt werden. Der wahre Friede darf nicht von der Heiligkeit getrennt werden. Im Hebräerbrief kommt das ganz eng zusammen, im 12. Kapitel in Vers 14. Dort ermahnt uns der Schreiber, jagt dem Frieden mit all nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das können wir nicht auseinanderreißen. Nicht einfach Friede, Friede, alles ist gut, Schwamm drüber, wir decken das zu, wir kehren es unter den Teppich und tun so, als sei nichts gewesen. Nein, Reinigung, Bereinigung der Sünde, Heiligung. Sonst ist kein wahrer Friede möglich. Der Versuch, Frieden zu schaffen, ohne die Gerechtigkeit aufzurichten, führt zu einer oberflächlichen Harmonie vielleicht, zu scheinbaren Frieden, aber in Wahrheit ist es kein Friede. Und die Sünde, die uns zum Unfrieden veranlasst, die Streit und Krieg verursacht, diese Sünde, die ist wie Rost, der so allmählich an deinem Auto das Nagen anfängt, so klein bisschen, so da an einer kleinen Ecke rumnörgelt. Und du hast die Möglichkeit, ihn zu entfernen. Sonst wird es irgendwann zum richtigen Loch und zum großen Problem. Aber man könnte ihn auch einfach dick mit Farbe überpinseln. Aber in Wirklichkeit hilft das nichts. Es frisst unter dem Lack weiter, bis es endgültig durch ist. Dann sieht es vielleicht nochmal schön aus, aber das Problem ist nicht beseitigt. Und so ist es auch beim wahren Friedensstifter. Er gibt sich nicht mit einfach oberflächlich übertünchten Unfrieden zufrieden. Nicht einfach drüber pinseln und sagen, ach, schon gut. Er will Heilung, er will Reinigung schaffen und er bemüht sich auf liebevolle Weise, die Sünde zu offenbaren, nicht um den anderen damit zu verletzen, sondern um ihm zur Heilung zu verhelfen. Wahrer Friede, Friede ist Friede in Heiligkeit, Friede mit der Gerechtigkeit und Wahrheit, der mit Gerechtigkeit und Wahrheit übereinstimmt. Und hier müssen wir uns selbst prüfen. Begnüge ich mich mit einem oberflächlichen Waffenstillstand, mit einem oberflächlichen Frieden, vielleicht mit einer oberflächlich reparierten Roststelle, die einfach zugepinselt ist, ohne wahren Frieden? Ist mir das genug? Wie bewältige ich Konflikte, in denen ich stehe? Versuche ich, mich mit der Schwamm-drüber-Mentalität einfach damit zufrieden zu geben, den Konflikt unter den Teppich zu kehren? Oder bin ich bereit, den schmerzhaften und oft unangenehmen Operationen vorzunehmen, Auch wenn das dazu führen kann, dass damit der oberflächliche Friede zerstört wird. Begnüge ich mich damit, die Sünde einfach wegzuschweigen? Oder trachte ich nach aufrichtiger Buße? Ist mir die oberflächliche Harmonie wichtiger als wahrer, tiefgreifender Friede? Und wenn es sein muss, auch die Entzweiung. Bin ich auf der anderen Seite? Wie reagiere ich darauf, wenn mir ein Friedensstifter begegnet, der mir nicht nur irgend so einen Waffenstillstand anbietet, sondern mir an den Lack geht und den Rost hervorholt und den abkratzt? Wenn wir den reinigenden Konflikt scheuen, werden wir den wahren Konflikt nicht lösen. Wenn wir das Schwert des Friedens scheuen, werden wir keinen Frieden stiften. Friede und Einheit in der Wahrheit ist mehr als nur oberflächliche Harmonie. Wahrer Friede beruht auf Gerechtigkeit und Wahrheit. Ein zweites: Der Urheber des Friedens ist Gott. Wir brauchen uns nicht wundern, hatte ich vorhin gesagt, dass diese Welt keinen wahren Frieden zustande bringt. Und wenn dann nur so oberflächlichen Waffenstillstand, die Gottlosen haben keine andere Möglichkeit, mit Sünde umzugehen. Wahrer Friede muss von Gott gestiftet werden und nur Gott kann Sünde beseitigen, die zum Unfrieden geführt hat. Buße ohne Gott ist nicht denkbar. Was hilft es einem Menschen, wenn er seine Sünde erkennt, aber keine Buße tun kann? Es wird ihm gehen wie Judas oder wie Esau, für die es keinen Raum zur Buße gab. Seit dem Sündenfall ist die Sünde in dieser Welt. Seit dem Sündenfall gibt es Krieg, Streit und Unfrieden. Die Menschen können tun, was sie wollen. Sie werden an diesem Zustand selbst nie etwas ändern können. Und gerade deshalb ist der Messias auch der Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5. Und so wird er auch den Hirten auf dem Feld angekündigt in Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Gott selbst ist der große Friedensstifter. Er hat den Frieden geschaffen. Am Kreuz hat Christus die Sünde bezwungen, die uns von Gott getrennt hat. Am Kreuz hat Christus Frieden mit Gott geschaffen. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat Frieden gestiftet zwischen Gott und uns. Er ist der wahre Friedensstifter. Und im Glauben an Christus finden wir die Vergebung für unsere Sünden. Und wenn nun zwei Menschen wahren Frieden finden wollen und nicht nur so einen oberflächlichen Waffenstillstand, dann muss die Sünde zunächst auf den Tisch. Das nützt aber allein ja noch nichts. Jetzt ist sie da. Und dann muss über diese Sünde Buße getan werden. Und das ermöglicht uns Gott in Christus. Er ist unser Sühneort. Und im Glauben an Christus empfangen wir Vergebung für unsere Sünden. Und nur durch den stellvertretenden Opfertod Christi ist wahre Vergebung möglich. Und so stiftet Christus Frieden zwischen uns Menschen. Wir können die Sünde untereinander bereinigen, weil Christus für uns gestorben ist. Weil wir von ihm Vergebung empfangen. Und diese Vergebung finden wir auch nur bei Christus. Und ohne den Sühnetod Christi gäbe es keine Sündenvergebung. Und ohne Sündenvergebung gibt es auch keinen wahren Frieden. Gott selbst schafft uns in Christus Frieden. Er versöhnt sich in Christus mit uns Sündern. Und er gibt uns in Christus die Möglichkeit, dass auch wir Menschen uns untereinander versöhnen und Frieden haben können. Und so sagt Jesus an anderer Stelle in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Es ist eine andere Qualität. Es ist Friede, der tatsächlich auf wahrer Vergebung beruht, die Christus erworben hat. Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In Christus können wir wahren Frieden haben. In Christus können wir Vergebung haben für die Sünde, die den Unfrieden verursacht hat. Und so hat Gott diese Welt zwar im Frieden erschaffen, und er trägt nun in Christus den Frieden wieder in die gefallene Welt hinein. Und bereinigt das, was mit dem Sündenfall zerbrochen ist. Er bringt dieses lange ersehnte Heilmittel gegen diese Pest des Unfriedens, gegen diese Geißel der Menschheit, die uns so quält. Gott, der herrliche Friedensstifter, und ohne ihn gibt es keinen wahren Frieden. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Die Gottlosen kennen das nicht und können es nicht kennen. Aber Gott hat den wahren Frieden in diese Welt hineingetragen. Was macht es dafür einen Sinn, wenn gottlose Menschen von Frieden reden? Sie werden keinen Frieden haben, denn Gott selbst ist der Friedensstifter und ohne ihn gibt es keinen Frieden auf dieser Welt. Gottlose sind darauf angewiesen, dass sie sich auf einen Waffenstillstand mit ihren Feinden einigen. Mehr können sie nicht erreichen. Wir Gläubige dürfen uns damit aber nie zufrieden geben. Und seht, wie kostbar der Friede ist, wahrer Friede. Er ist kostbar, denn Gott hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Teuer, sehr teuer erkauft durch das Blut seines Sohnes Jesu. Er ist Mensch geworden, hat sein Blut vergossen in diesem schrecklichen Martertod am Kreuz, damit wir Vergebung für unsere Sünden haben können und damit Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Das sollte uns auf die Knie bringen. Aber es sollte unseren Mund auch mit Jubel und Lobpreis über Gottes Erbarmen zu uns, über Gottes Liebe zu uns füllen. Denn ohne ihn könnten wir keinen Frieden haben. Und so lasst uns die Gnade der Vergebung nicht gering achten und den Frieden mit Gott und anderen Menschen nicht verachten, sondern lasst uns Gott loben und preisen für seine Güte und Gnade mit uns, denn er hat uns überhaupt den Frieden erst möglich gemacht. Gott selbst ist der Friedensstifter und ohne ihn kann es keinen Frieden geben. Und nun ein drittes. Die Boten des Friedens sind die Gläubigen, sind wir Gläubige. Gott hat uns zum Frieden und zum Dienst der Versöhnung berufen. 1. Korinther 7, Vers 15 und 2. Korinther 5, 18. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Friedensstifter sind, wie es hier in Matthäus 5, Vers 9 heißt. Wir haben das stets bei den Seligpreisungen betont, dass Christus hier am Anfang der Bergpredigt zeigt, was so ein wahres Kind Gottes charakterisiert, woran ich ein Kind Gottes erkennen kann. Frieden stiften ist eines dieser Kennzeichen. Wir alle, die wir an Christus glauben, sollten wahre Friedensstifter sein. Wenn wir das nicht sind, dann fehlt uns etwas Wesentliches. Das würde bedeuten, wir sind ungehorsam oder sind nicht gläubig. Bevor wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, waren wir mit Gott im Krieg, egal wie wir selbst über Gott gedacht haben. Wir waren seine Feinde, aber durch Christi Tod hat uns Gott mit sich selbst versöhnt. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir waren Feinde Gottes. Wir waren mit ihm im Krieg. Aber er hat sich mit uns versöhnt. Und als wir mit leeren Händen vor Gott traten und über unsere Sünden gebrochen Buße taten, haben wir mit Gott Frieden gefunden. Gott hat sich mit uns versöhnt. Und wer diese Versöhnung in seinem Leben nicht erfahren hat, wer diese Versöhnung mit Gott nicht kennt, der kann auch kein Friedensstifter sein. Aber dort, wo uns Gott mit sich versöhnt hat und wir mit ihm Frieden gefunden haben, Dort sollen auch wir Friedensstifter sein. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Epheser 6, Vers 15. Das Evangelium des Friedens. Hier bringt Gott Frieden in diese friedlose Welt. Und wir sollen beschut sein zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Oder wie es Jesaja sagt in Kapitel 52, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der die frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Und unsere erste und vornehmste Aufgabe ist dabei stets die, dass wir für uns selbst in Frieden mit Gott leben. Im Glauben an Christus, in Bußfertigkeit, in Heiligkeit. Und so können wir auch für andere Boten des Friedens sein. Und als von Gott berufene Friedensstifter soll sich unser Bemühen, Frieden zu stiften, in zweierlei Hinsicht besonders zeigen. Wir sollen darum bemüht sein, dass andere Frieden mit Gott finden. Als Friedensstifter bin ich darum bemüht, dass andere auch Frieden mit Gott finden. Als Bettler sind wir vor Gott gerettet und gesättigt worden. Ist es da nicht auch unser Verlangen, dass auch andere Menschen diesen Segen Gottes empfangen? Es lässt uns doch nicht unberührt, wenn wir andere Menschen zur Hölle gehen sehen, wenn wir sehen, wie sie ihr Leben auf ewig ruinieren. Und so ringt auch der Apostel um die Seelen seiner Hörer in 2. Korinther 5. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt und wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist diese hier flehentliche Botschaft, die der Apostel hier bringt. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und keinen Frieden mit Gott hast, dann musst du wissen, es kommt der Tag, an dem du dich vor Gott verantworten musst. An dem Gott zu dir nur noch sagen kann, ich habe dich niemals gekannt, hinweg von hier. An diesem Tag wirst du für immer und ewig in die schreckliche Hölle geworfen, aus der es keinen drinnen mehr gibt, wenn du keinen Frieden mit Gott hast. Lass dich versöhnen mit Gott. Tu Buße. Glaube an den Herrn Jesus Christus zur Rettung deiner Seele. Lass dieses Wort nicht einfach an dir vorübergehen. Heute ist der Tag des Heils und wer weiß, ob es für dich einen Morgen gibt. Und als zweites wollen wir als Friedensstifter auch helfen, dass andere untereinander Frieden haben. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Friede zwischen Menschen ist wie eine Brücke, die zwei Seiten miteinander verbindet. Und das ist natürlich unsere erste Aufgabe, dass wir auf unserer Seite zusehen, dass wir mit anderen echten Frieden haben. Jesus mahnt das auch in Matthäus 5, ein paar Verse weiter, in Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Wir müssen alles tun, was an uns liegt, damit wir mit anderen Menschen in Frieden leben. Und erst danach, wenn wir sozusagen unsere Seite der Brücke in Ordnung haben, können wir uns um die andere Seite der Brücke kümmern, dass auch sie befestigt wird und diese Brücke des Friedens feststeht und zusammenhält. Und so sollen wir auch für unsere Feinde beten. Weiter in Matthäus 5, Vers 44. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Feinde. Das größte Maß an Unfrieden. Jemand, der mein Feind ist. Aber auch für ihn soll ich beten. Und oft haben wir aber nicht nur mit Ungläubigen, mit Feinden unsere Probleme, sondern auch mit Brüdern und Schwestern, Gläubigen. Und nicht selten liegt es an uns selbst, dass wir Unfrieden haben. Sprüche 17, Vers 9 lesen wir, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, vertraut entzweit Vertraute. Wie oft sind wir in unserem Stolz nicht bereit, tatsächlich dem anderen zu vergeben? Wie oft tragen wir anderen Dinge nach? Und Petrus mahnt uns, dass wir viel Vorschussvergebung haben sollen. Ich nenne das mal so, Vorschussvergebung. In 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Da geht es nicht um Sachen, die ich einfach wegdrücke und leugne, dass sie gewesen sind, aber einfach bedecken. Ich kann auch viel aushalten, ohne dass ich es dem anderen nachtragen muss. Und so ist es hin und wieder erst unsere Aufgabe, dem anderen zu helfen, dass er seine Sünde erkennt. Das mahnt uns Gottes Wort auch in Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein und so weiter. Wir dürfen die Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Das wäre kein Friede. Die Tatsache, dass dabei oft Konflikte ans Licht kommen und Disharmonie entsteht, ist kein Grund, diesen Schritt nicht zu tun. Als Friedensstifter kommen wir mit dem Schwert des Friedens, die Sünde bloßstellt. Aber wir sollen dann auch bedecken und es nicht wieder vorholen. Sünde, die unbeachtet bleibt, wird auf lange Sicht den Frieden zerstören, wie der Rost, der allmählich durch das Auto frisst. Und wenn wir bereit sind, so mit anderen Frieden zu haben und sie auch mit ihrer Sünde zu konfrontieren und ihnen helfen, Frieden zu finden, dann lasst uns darauf achten, dass wir es in der angemessenen Weise tun. Jesus ist hier ein sehr großes Vorbild. Er wusste, wie er die Menschen zur Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis führt. Denkt nochmal dran, wie er mit diesem reichen Jüngling gesprochen hat, wie er mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat, wie er mit Petrus gesprochen hat. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat geschworen, ich kenne diesen Mann nicht. Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Er hätte auch sagen können, du hast mich doch dreimal verleugnet, tut dir das leid? Er hätte zu dem reichen Jüngling sagen können, du hängst doch eh nur an deinem Geld. Oder zu dieser Frau, in was für einer schändlichen Beziehung lebst du eigentlich? Willst du es nicht erstmal in Ordnung bringen? Und ihr seht, wie Jesus redet. Das klingt anders. Hast du mich lieb? Er hätte sonst auch nichts Falsches gesagt, aber er hätte die Sünde nicht von ihrem Versagen überführt. Wir brauchen hier viel Weisheit und Liebe, damit wir im richtigen Augenblick die notwendigen Dinge, aber auch in der richtigen Art und Weise ansprechen. Und dann kann es leider passieren, dass der Bruder keine Buße tut. Das wissen wir. Es mag auch vorkommen, dass der vorhandene Unfriede, der überstrichene Rost ans Licht kommt und nicht beseitigt wird. Und auch dann brauchen wir viel Weisheit und Liebe. Wir müssen alles tun, was an uns liegt, dass die Brücke des Friedens zwischen uns und anderen Geschwistern festgegründet steht. Bei unseren Geschwistern dürfen wir dabei uns nicht damit begnügen, dass wir nur äußeren Frieden haben. Wir sollen Boten des Friedens sein und Friedensstifter. Wir sind berufen, Frieden in diese Welt hineinzutragen, der durch die Wahrheit und Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Mit weniger sollten wir uns nicht begnügen, wenn wir von wahrem Frieden sprechen wollen. Die Einheit im Leib Christi ist eine Einheit in Wahrheit, nicht nur bloße Harmonie, bei der am Ende jeder irgendetwas anderes glaubt und denkt und tut. Friede, den Gott in seinem Haus haben möchte, ist auf Wahrheit gegründet, darauf, dass wir als Gläubige einmütig sind. Alles andere erscheint vielleicht harmonisch, ist aber in Wahrheit kein echter Friede. Aus diesem Grund haben wir auch beispielsweise ein Glaubensbekenntnis, indem wir unsere gemeinsamen Glaubensüberzeugungen bekennen. Hierin finden wir die Wahrheit, die in der Heiligen Schrift gelehrt wird, zusammengefasst, damit wir sie mit einer Stimme bekennen können. Und das ist der Sinn und Zweck eines solchen Bekenntnisses. Es dient dem wahren Frieden in unserer Mitte, Frieden, der auf der Wahrheit der Heiligen Schrift gründet, Frieden, der die Wahrheit hochhält und Abweichung nicht einfach übertüncht. Und ich bin so dankbar, wie der Herr dies auch segnet in unserer Mitte. Liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam um diesen wahren Frieden ringen in unserer Mitte. Auch in Dingen des Alltags, auch in Dingen, die uns vielleicht wehtun am anderen oder wo wir vielleicht uns verletzt fühlen oder andere Dinge nicht einfach beiseite schieben, sondern sie in brüderlicher Weise, in liebevoller Weise einander ermahnen und Brücken des Friedens bauen und diese festigen und unter das Kreuz kommen und Buße tun. Wir brauchen das. Wir sind Sünder. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann haben wir auch wahre Einheit, Einheit im Glauben, Einheit in Christus, wozu uns Gott berufen hat. Einheit, die in Gott gegründet ist. In seiner Versöhnung, in seinem Frieden am Kreuz. Und das vierte und letzte, der Lohn des Friedens ist die Gotteskindschaft. Wir haben gesehen, dass wahrer Friede immer mit Wahrheit und Gerechtigkeit verbunden ist, der Friede von Gott ausgeht und dass wir selbst zu Boten des Friedens berufen sind. Aber Jesus hat dieser Seligpreisung auch eine Verheißung beigegeben. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. In manchen Bibelübersetzungen heißt es etwas freier, Gott wird sie seine Kinder nennen. Darum geht es hier. Gott nennt die Friedensstifter seine Kinder. Und ich habe vorhin gezeigt, dass niemand ein Friedensstifter sein kann, der nicht im Frieden mit Gott lebt, der nicht von Gott errettet wurde, der nicht diese Versöhnung mit Gott am Kreuz erfahren hat. Niemand kann ein Friedensstifter sein, mit dem sich Gott nicht versöhnt hat. Niemand kann dadurch ein Kind Gottes werden, dass er selbst versucht, ein Friedensstifter zu sein. Es betrifft auch so hochgepriesene Leute wie ein Gandhi oder so. Ja? Das hilft nicht, wenn der Mensch von seiner Seite aus sich anstrengt. Gott muss sich mit uns zuerst versöhnen. Erst wenn wir Kinder Gottes sind, mit Gott versöhnte Kinder Gottes, können wir wahre Friedensstifter sein. Nur wer Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland bei sich aufgenommen hat und an ihn glaubt, der hat das Recht, Kind Gottes zu heißen. Wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nur Gott bestimmt, wer seine Kinder sind. Und nur er hat bestimmt, dass sie demütig über ihre Sünde gebrochen und bußfertig, sanftmütig, mit einem unersättlichen Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit, barmherzig, reinen Herzens und Friedensstifter sein sollen. Das sind die grundlegenden Eigenschaften, durch die sich ein wahres Gotteskind auszeichnet. Eigenschaften, die Gottes Geist in uns hervorbringt. Und jemand, der diese Kennzeichen nicht hat, ist entweder kein Christ oder er lebt im Ungehorsam gegenüber Gott. Und wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind, dann wird Gott uns zu solchen Söhnen Gottes machen, die seinem Sohn Jesus Christus sehr ähnlich sind. Römer 8, Vers 14 und folgende. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. So sagt Jesus hier, sie werden Söhne Gottes heißen. Gott wird sie Söhne Gottes nennen. Die Gläubigen werden im Neuen Testament nicht oft Söhne Gottes genannt, meistens Kinder Gottes. Aber hier spricht Jesus ganz bewusst davon, dass die Friedensstifter Söhne Gottes genannt werden. Denn er, der Messias, der Sohn Gottes, ist der wahre große Friedensstifter, der zwischen Gott und Menschen Frieden geschaffen hat. Und wenn wir nun Friedensstifter sind, dann tun wir im Kleinen genau dasselbe, was er, der Friedefürst, der Sohn Gottes, getan hat. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat uns aus den Banden der Sünde und aus der Feindschaft gegen Gott befreit. Er hat uns zu Söhnen Gottes gemacht und als solche dazu berufen, Boten des Friedens in dieser Welt zu sein, wie er, der Sohn Gottes, es war. Und so wie er, der Friedensstifter Gottes, von der gottlosen Welt gehasst wurde, weil er keinen oberflächlichen Frieden anbot, weil er auf Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit bestand, so haben auch wir, wenn wir wie er Frieden stiften wollen, nichts anderes zu erwarten. Davon redet unser Herr dann in der 8. Seligpreisung, Vers 10 bis 12. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden. Um meinetwillen freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Friedensstifter, wahre Friedensstifter, müssen damit rechnen, dass wir nicht auf Gegenliebe stoßen in dieser Welt. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben heute ein wenig mehr verstanden, was Christus damit meint, wenn er sagt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Möchte Gott uns die Gnade geben, dass wir wahre Friedensstifter in dieser Welt sind, dass wir uns nicht mit oberflächlicher Harmonie begnügen, sondern tiefgreifende Einheit, tiefgreifenden Frieden suchen. Frieden, der die Sünde nicht duldet, Frieden, der auf die Wahrheit von Gottes Wort gegründet ist, Frieden, der gekennzeichnet ist von demütiger Buße vor dem Herrn. Diesen Frieden brauchen wir. Und diesen Frieden möchte der Herr uns schenken, hier in unserer Gemeinde untereinander, dass wir Frieden haben, wahren Frieden, von Gott gestifteten Frieden. Amen.